Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Okay, ich habe 25 Minuten heute Morgen, deswegen lasst uns einsteigen in einen Bibeltext. Und zwar Markus Kapitel 2, 13 bis 17. Kein hochtheologischer Text, sondern eine ganz einfache Aussage, um die es heute Morgen gehen soll. Vielleicht könnt ihr oben mitlesen. Ich lese es hier für alle anderen, die auch schlechte Augen haben, einfach mal vor. Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Irgendwie hat Jesus die angezogen. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus, am Zoll sitzen. Und Jesus forderte ihn auf: Komm und folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, da fragten sie seine Jünger: Wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und er antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Amen, oder? Das ist gute Nachricht, dass Jesus nach den Kranken Ausschau gehalten hat, nach denen, die einen Arzt brauchen, nicht nach denen, die schon alles auf die Reihe kriegen. Also Jesus ist ja hier am Predigen, am Lehren und die Menschen kommen zu ihm und ihr alle oder die meisten von euch wissen ja schon so ein bisschen, ne, die Zöllner in der Bibel, das ist so ein bisschen das St. Pauli der damaligen Zeit. Jesus geht auf diesen Levi, auf diesen Zöllner zu und sagt: Levi, ich will, dass du mir nachfolgst. Ich will, dass du in mein Team kommst, sogar in dieses ganz enge Team, auf das ich die Weltkirche aufbauen möchte. Komm und folg mir nach. Und das finde ich schon krass, ne? Also die Zöllner, das waren diejenigen, die haben mit den Römern zusammengearbeitet, die haben mit dem bösen König zusammengearbeitet, das waren die Betrüger der damaligen Zeit, die haben den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, wirklich von zweifelhafter Moral. Prostituierte und Zöllner, das ist so die Kategorie gewesen in der Bibel, von der man sich fernhält. Und Jesus geht ausgerechnet zu so einem und sagt: Mit dir will ich Kirche bauen. Also ich habe die Begegnungen von St. Pauli gestern echt noch lebhaft vor Augen. Da waren einmal diese Tourguides, Track Queens, die irgendwie 20 Leute im Gefolge hatten und die gesagt haben: Ich erkläre euch hier mal St. Pauli. Dann sind da die Barbesitzer, so raue Typen, die einfach auch mit jedem Betrunkenen, der da kommt, irgendwie klarkommen müssen. Da sind die Prostituierten, ja, Frauen, wo du wirklich den Schmerz ins Gesicht geschrieben stehst, wo du sagen würdest: Hey, die leben wirklich ein Leben, wie man es nicht leben sollte. Und dann alle, die da zum Vergnügen hingehen. Ja, da waren Leute aus NRW und aus Bremen und die haben gesagt: Ja, am Wochenende komme ich immer hierher. Und ich habe dann so gefragt: Was findest du denn vergnüglich an diesem Ort? Ne? Ist doch voll lost. Und der eine hat gesagt: Ja, stimmt schon. Aber das ist irgendwie die Kategorie von Leuten, die würden wir niemals auswählen für irgendwas in Verantwortung. Und Jesus geht hin und sagt: Mit dir will ich Gemeinde bauen. Und die Pharisäer, die Religiösen, die sagen: Boah, mit so Leuten gibt sich Jesus ab. Sollte er lieber nicht tun. Und dann sagt Jesus: Ich will euch was erklären. Ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die, die es auf der Reihe haben. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen von einem Mann. Vielleicht kennen den einen oder anderen ihn. Das ist Kirk Franklin. Wer kennt Kirk Franklin, seine Musik? So Hip-Hop, R&B, Gospel. Und ich habe letzte Woche einen Podcast von Kirk Franklin gehört. Den fand ich sehr interessant. Also er ist unglaublich erfolgreich seit vielen Jahrzehnten. Hat 15 Millionen Platten verkauft. Und 20 Grammy Awards gewonnen. Also kann man wirklich sagen, der hat es irgendwie geschafft. So weltweiter Musical Room und wirklich ein ganz krasses Herz für Jesus. Und dann hat er in dem Podcast aber auch Und das kann man überall im Internet nachlesen, ist nicht schwer zu finden, hat über seine eigene Geschichte erzählt. Und er hat erzählt, wie seine Mutter ihn verlassen hat, wie er mit seiner Tante groß geworden ist, dass die Person, wo er gedacht hat, das ist sein Vater, ihm erst im Erwachsenenalter auf einmal gesagt hat, ey, ich bin gar nicht dein Vater, wer ist es dann, keine Ahnung. Er hat ganz offen darüber erzählt, wie diese Kindheit, wo er sich durchboxen musste, ein Trauma in ihm hinterlassen hat, Verlustängste, Identitätsverlustängste, die sich auch nicht einfach eingestellt haben, als er irgendwie Christ wurde. Dann erzählt er ganz offen, wie er in der Phase seines Dienstes, als er schon Gospelstar war, ein Riesenproblem mit Pornografie hatte, das seiner Frau sagen musste, seine Kinder das mitbekommen haben. Und er hat es so dargestellt, das fand ich echt krass und wir sollten das auch bei allen Skandalen, die wir immer hören, so im Hinterkopf haben. Er hat gesagt, meine Heiligungsprozesse, die jemand in der Gemeinde, keine Ahnung, mit dem Seelsorger durchgeht oder wo halt einfach höchstens so ein kleiner Hauskreis Bescheid weiß, diese Heiligungsprozesse in meinem Leben, die haben immer stattgefunden unter dem Scheinwerferlicht. Die ganze Welt guckt auf mich, beobachtet mein Leben und das, was, wenn das in unserem Leben passiert, gar niemand mitkriegen würde, das steht dann am nächsten Tag in der Zeitung. Ist schon krass, ne? Und dann hat sein Sohn, als er mal richtig, richtig böse mit ihm geredet hat, eine Aufnahme gemacht und das ins Internet gestellt. Und jetzt stell dir vor, das liest am nächsten Tag die ganze Welt. Ich weiß nicht, erinnere dich mal an das schlimmste Gespräch, das du mit deiner Frau hattest oder deinem Mann oder mit deinen Kindern, wo du hinterher wirklich gesagt hast, auf die Sachen, die ich jetzt gesagt habe und wie ich mich verhalten habe, bin ich nicht stolz. Nur, dass du dann halt zu dem anderen hingehst und es ist wieder okay. Und so liest du es im Internet und die ganze Welt kann es lesen. Das ist so ein bisschen die Story von Kirk Franklin. Und ich hatte es dann schon zugehört und habe so gedacht, oh krass, also fand es richtig inspirierend von ihm zu hören, super transparent, wie er über sein Leben geredet hat. Und dann hat er am Ende einen Satz gesagt und über den möchte ich gerne mit euch heute Morgen sprechen, hier in dieser Predigt. Er hat gesagt, meine Überzeugung, was Kirche sein sollte, ist, Kirche muss ein Krankenhaus sein und kein Country Club. Kirche muss ein Krankenhaus sein, wo die Kaputten, die Fertigen, die Unfertigen, die Leute, die es nicht auf die Reihe kriegen, sagen, das ist mein Place to be und nicht ein Country Club. Und das hat mich irgendwie so getroffen und ich habe sofort irgendwie überlegt, als ich meine eigene Kirche gedacht habe, also ich bin nicht Pastor, aber bin sehr involviert in meiner Kirche, würde ich das so über uns sagen? Sind wir eine Kirche, wo die Menschen sagen, hier kann ich hinkommen, in die Notaufnahme, wenn ich Not habe, wo es vollkommen selbstverständlich ist, über meine Kämpfe zu reden, egal ob ich jetzt ein einfaches Kirchenmitglied bin, Besucher oder irgendwo in Leiterschaft. Und habe ich da eine Kultur, wo ich mich zu Hause fühlen kann, wo ich mich geschützt fühle, wo ich gesund werden kann? Oder ist die Art und Weise, wie wir unsere Energie investieren und worauf wir achten und was wir ganz hochsetzen als Priorität, hat es eher Country-Club-Charakter? Das war die Frage, die ich mir als erstes über mich selbst und über unsere Kirche gestellt habe. Darf man da einfach so wie ins Krankenhaus kommen? Ich möchte gerne über diese zwei Begriffe mal sprechen. Ich habe nämlich mit Country Club und mit Krankenhaus habe ich Erfahrung. Ich war als junger Mann, habe ich damals an der PH studiert, Englisch und Geschichte, um Lehrer zu werden, habe ein Praktikum in Kolumbien gemacht und das war eine richtig fertige Stadt. Habe da aber eher mit den reichen Kindern zu tun gehabt, weil andere können sich ja eine Privatschule gar nicht leisten. Und diese Stadt Cali war ein absoluter Drogensumpf. Da war das Cali-Kartell, es gab Slums, in denen die Leute nichts zu beißen hatten und dann natürlich auf der anderen Seite auch sehr reiche Leute. Dadurch, dass ich an dieser Schule war, habe ich eher mit den Reichen zu tun gehabt. Durch die Slums bin ich nur gefahren. Und es ist schon anstrengend gewesen, irgendwie immer umgeben davon sein. Du musst vorsichtig sein, wo du nachts irgendwie bist, wo du läufst, wo du hinfährst. Du stehst jeden Morgen sehr, sehr früh auf, weil die Schule schon um 7 anfängt. Das ist anstrengend, ich musste viel Spanisch sprechen. Aber die Familie, bei der ich untergebracht war, und du darfst gerne mal das Bild hier vom Country Club einblenden, das ist jetzt nicht der Country Club gewesen, ganz so schön war es nicht, die war eher reich und diese Familie ist wochenends in den Country Club gegangen und ich durfte mit. Es war wirklich so absolutes Highlight, anstrengende Woche gehabt und dann in den Club San Fernando am Wochenende. Und du kamst dann da dorthin, das war alles schön eingemauert, dass da auch gar niemand rein kann, der irgendwie nicht zu dieser Gesellschaftsschicht gehört. Du wurdest an der Rezeption schon freundlich begrüßt. dann hast du dich an den Pool gesetzt, da kam jemand, hat deine Bestellung aufgenommen. Klar, du musstest irgendwie dafür zahlen, aber alles wurde getan, um dir das Leben so schön und so angenehm und so einfach zu machen, damit du von der anstrengenden Woche dich erholen kannst und eine Runde chillen. Und das ist doch richtig cool. Also mir hat das richtig gut getan. Ich fand das spitze. Und weißt du, wenn du dann im Country Club so sitzt und einfach das Leben genießt, du versuchst auch einfach mal die Themen auszublenden, die so kompliziert und schwierig sind. Also da sitzen dann nicht die reichen Kali Kolumbiens und unterhalten sich darüber, hey, habt ihr gesehen, wie es in den Slums aussieht? Ihr habt wieder an jemanden vorbeigekommen, der gestorben ist, weil er nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kam. Und ja, die haben auch kein Essen. Nein, 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 nein. Die Themen, die lässt man im Country Club. Da ist man unter sich. Da lässt man sich's gut gehen. Das hat man sich ja auch verdient. Man bezahlt schließlich auch dafür, um so ein bisschen Annehmlichkeit zu erfahren. Vor 3 Wochen, nächstes Bild. Da hat meine Frau es wirklich erwischt. Die hat schon länger Probleme an der Hüfte, deswegen läuft sie schief. Wirbelsäule ist dadurch irgendwie fehlbelastet. Hatte eine ganz schlimme Mandelentzündung, die nicht abgeklungen ist, auch nicht mit Antibiotika. Und zudem ein Bandscheibenvorfall, der wirklich über Monate sich schon ausgewirkt hat. Und dann hat sie das MRT gekriegt, dann hat man es dann gesehen, der Wirbel steht richtig raus. Und du kannst natürlich dann mit Übungen anfangen und alles, aber es dauert eine Weile, bis es wieder in Ordnung kommt. Und ich habe sonntagmorgens bei uns in der Gemeinde gepredigt, meine Frau ist zu Hause geblieben. Und dann hat sie mir schon eine WhatsApp geschickt nach dem zweiten Gottesdienst. Da habe ich gesagt, hey, gerne komm und fahr mich bitte in die Notaufnahme. Ich wusste, das ist jetzt nicht so, dass, also ist jetzt nicht wie, ich habe mir den Kopf angeschlagen und das Blut läuft oder so, aber ich halte es nicht mehr aus, braucht jemand, der mir hilft. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe meine Frau eingeladen, es hat mir super leid getan, sie so zu sehen und kannst auch einfach nichts machen. Das Bandscheibenvorfall ist so fies. Und dann sind wir in die Notaufnahme gefahren. Und da war ich wieder so dankbar dafür, wie das in Deutschland läuft. Ne? Du kommst in die Notaufnahme, du gibst dein Versichertenkärtchen ab und dann ist da jemand, der nimmt dich auf, da ist eine Rezeption, da sind Fachärzte für HNO, für Chirurgie, für Orthopädie und du bist, da musst vielleicht ein bisschen warten, aber du weißt, innerhalb der nächsten Stunden sind da Leute, die kümmern sich um dich, die versorgen dich mit Medikamente. Wenn sie irgendwas spontan für dich tun können, dann tun sie das. Wenn nicht, dann überschreiben sie dir eine Überweisung. Und da habe ich gedacht, was für ein Schatz. Du kannst einfach dorthin kommen und ein ganzes Gebäude, eine ganze Institution ist nur darauf ausgerichtet, dass Menschen, denen es scheiße geht, da am Wochenende reinlaufen können. Ist doch krass, oder? Fachärzte, die ihr ganzes Leben lang studiert haben, um da zu sein. 24/7 Betrieb. Es gibt keinen Moment, wo das Ding geschlossen ist. Auch feiertags nicht und sonntags nicht. Und einer hat immer Schicht. Was für ein Geschenk. Und mir ist dann aufgefallen, im Krankenhaus gibt es auch eine Cafeteria. Also da kannst du auch einen guten Cappuccino trinken. Und die haben auch darauf geachtet, dass es schön ist. Also dass jetzt nicht alles ranzig aussieht. Und die Dame an der Rezeption ist auch einigermaßen freundlich. Aber eins ist vollkommen klar. Du gehst da hin, weil du Hilfe brauchst. Und keiner geht da freiwillig hin. Entweder du bringst jemand dorthin oder du hast selbst eine Not und du guckst, dass du da so schnell wie möglich wieder rauskommst. Ich kenne ganz wenig Leute, die sagen, boah, das ist aber ein nettes Zimmer, das ich mir mit der Frau hier teile und hier bleibe ich 2 Monate, habe schon meine Bilder von zu Hause abgehängt, ja, und hänge ich jetzt hier auf. Nee, wir wissen alle intuitiv, wenn jemand so im Krankenhaus ist, das ist ein absoluter Notfall. Das strebt keiner als Lebensziel an. Wobei meine Frau hat mal gesagt, ich glaube, ich bleibe noch einen Tag länger, da bin ich besser versorgt als zu Hause. Ist halt so. Ich bin auch schon länger im Krankenhaus geblieben, weil ich gedacht habe, ist schon schön hier. Aber also so ein bisschen versorgt zu werden, wenn die andere arbeiten gehen muss und so weiter. Aber versteht ihr, wenn ich so nachdenke über meine Erfahrung in der Notaufnahme im Krankenhaus und Country Club in Kolumbien, dann weiß ich, was Kirk Franklin damit meint. Und ich glaube, er ist mit dieser Vision, eine Kirche, eine Gemeinde sollte eher ein Krankenhaus sein als ein Country Club. Er ist doch ziemlich nah dran an dem, was Jesus da gerade gesagt hat zu diesen Pharisäern. Er hat gesagt, ich bin für die und nicht die Gesunden. Und jetzt ist für mich mal eine Frage an dich und an mich selbst. Wenn du an Gemeinde denkst, was ist dein Paradigm? Was ist deine Perspektive? kommst du hierher? Und ich weiß, es ist immer beides ein bisschen wahr. Und ich weiß, meine Vergleiche sind auch ein bisschen überspitzt, aber das ist ja das Ziel von einem Vergleich. Aber wenn du jetzt mal selber in dein Herz guckst, kommst du hier in die Gemeinde eher, wenn es so eine Mitte gibt, mit Country-Club-Erwartung oder mit Krankenhaus? Kommst du hierher und sagst, hey, egal, ob es hier ein bisschen durcheinander geht, ob das Programm so perfekt ist, wie es nicht, Hauptsache, wir haben den Raum voll mit Leuten, die Hilfe brauchen und wir können denen irgendwie dienen. Hauptsache, ich kann das, was ich von Gott gekriegt habe, in den Dienst stellen von den Menschen, denen es gerade dreckig geht, die hier reinkommen. Kommen sie denn überhaupt mit der Erwartung nach Hilfe? Ist das deine Perspektive oder ist eher, ich habe endlich eine Gemeinde gefunden, wo mir die Predigt gefällt, der Worship gut ist, der Raum ansprechend ist, hinterher es einen guten Kaffee gibt und meine Kinder gut versorgt sind. Ist das alles wichtig? Ist das legitim? Natürlich ist es schön. Aber ich frage dich gerade nach so grundsätzlich, wenn du nur Ja oder Nein sagen könntest, rechts oder links, kommst du in die Kirche und suchst einen Country Club oder sind wir uns alle darüber im Klaren, dass es hier ein Hospital ist? Weiß ich nicht, kannst ja mal in dein Herz gucken. Wenn Kirche ein Hospital sein soll, habe ich 3 kurze Punkte für euch. Seid ihr da? Okay, erster Punkt. Wenn du sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon ziemlich viele Country Club-Anteile, dann brauchst du vielleicht ein Mindset-Shift. English words, you know. Eher umdenken. Vielleicht ist es wichtig für dich zu sagen, okay, ich habe verstanden, dass ich persönliche Bedürfnisse habe, aber ich möchte, dass Kirche mehr das ist, was Jesus als seine zentrale Mission beschreibt. Ich muss in meinem Herzen, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen umdenken. Weil wenn diese Gemeinde hier ein Krankenhaus ist und du nicht umdenkst, dann bist du frustriert. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also, wir hatten ja mal kleine Kinder und die haben alle nachts nicht besonders gut geschlafen. Weiß nicht, wer das kennt. 1000-mal aufgewacht nachts, total gerädert gewesen, wo du wirklich gedacht hast, Alter, ey, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das machen soll. Und ich sage gleich vorneweg, damit ihr nicht irgendwie falsche Gedanken kriegt, meine Frau hat den Bärenanteil getragen. Aber es gab dann so diese Phase, wo wir gesagt haben, okay, wir teilen uns das auf. Ja? Eine Nacht ist sie dran und ich wusste, ich konnte das auch wunderbar. Wenn das Baby schreit, it's not my job. Und das ist richtig cool. Weißt du, du gehst ins Bett und du weißt, egal was da heute Nacht passiert, egal wie das weint, egal wie das heult. Ich weiß, ich habe auch Schicht, aber heute Nacht habe ich es nicht. Und das hat mir so einen inneren Frieden gegeben. Ich konnte dann wirklich auch irgendwie schlafen, ne? Irgendwie so. Und dann umgekehrt aber auch zu wissen, okay, heute ist meine Nacht und wenn das Baby schreit, dann ist es mein Job aufzustehen. Und du stellst dich schon von vornherein drauf ein, dass du sagst, okay, wird eine scheiß Nacht. Und dann kannst du es auch irgendwie nehmen. Weißt du, du weißt, heute ist meine Schicht, ich bin dran, das Baby wird schreien, ich werde morgen früh gerädert sein, so be it, das bedeutet Vater zu sein, so ist es halt. Und jetzt aber, das war das Geheimnis. Wenn es eine Nacht gab, in der ich dran war und dieser kleine Zwerg hat nur einmal geschrien oder gar nicht, du bist am nächsten Morgen aufgewacht und hast gedacht, ist das abgefahren. Es war meine Nacht, es war meine Schicht, es gab keinen Lärm, ich konnte 7 Stunden schlafen. Alhamdulillah, praise be to God, ja. Kennt ihr das Gefühl, ne? So auf einmal denkst du so, Alter, wie cool. Aber wehe, ich hatte die Erwartung, dass es meine Nacht ist, zu schlafen und dann konnte ich nicht mehr einschlafen oder meine Frau hat gesagt, kannst du mir jetzt doch helfen? Und genau das Gleiche, aber dieser Frust dabei, ja, irgendwie so, weil die Erwartung an diese Nacht eine andere war. Es könnte sein, wenn ich dran war mit Durchschlafen und ich bin 2-mal wach geworden, dann war ich frustriert. Wenn ich dran war mit Aufsein und bin nur 2-mal wach geworden, war ich happy. Ich hatte nicht mehr Schlaf, ich hatte nur eine andere Erwartung an die Nacht. Und genauso ist es mit Kirche. Wenn du hier sitzt mit einer ganzen Liste von Dingen, die du erwartest, was die Pastoren hier abzuliefern haben, der Ruben, der Daniel, andere, die Ältestenschaft, die Leiterschaft, wie das hier zu sein hat. Ich bezahle ja schließlich auch Geld jeden Monat, wenn du es dann tust. Und dann sitzt du da mit dieser Erwartungshaltung, dann immer, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dann bist du frustriert. Dann bist du meckrig. Wenn du aber sagen würdest, ich komme hierher mit der Einstellung, ich gebe hier Gas, ich kümmere mich um die armen Leute, ich kümmere mich um die, die Not haben, das ist das, warum es uns existiert, dann kommst du hier rein und denkst, in so einem abgefahrenen Krankenhaus war ich noch nie. Wie schön das ist, wie gut der Kaffee ist, was es hier alles Tolles gibt. Verstehst du, du bist in der gleichen Gemeinde, aber deine Perspektive macht den ganzen Unterschied, nicht die Umstände. Und wenn wir so ein Krankenhaus sein wollen, wie Jesus das vorstellt, müssen wir umdenken. Punkt Nummer 2. Haben wir in unserer Kirche eine Kultur, in eurer, in unserer, in der Kirche in Deutschland, in der man mit Krankheit und Beschwerden willkommen ist? Ich habe mal im Internet diesen Satz gelesen, das wäre ein interessantes Gespräch mit meinen Kindern. Das stand dann irgendwie, es war so ein Kalenderspruch, ne? Kennt ihr ja auf Instagram und so. Und da stand so, also wenn du jetzt richtig was verbockt hast, ja, irgendeinen Mist gebaut hast, als Kind, als Jugendlicher, denkst du dann, um Himmels Willen, hoffentlich findet das mein Vater nicht raus. Ja, weiß nicht, was du gemacht hast. Mein Sohn hat jetzt zum Beispiel auf meinen Roller, den er eh noch nicht fahren darf, eine App draufgeladen, jetzt fährt das Ding 50. Und ich habe gesagt, Josiah, ey, mega cool, ich würde auch gerne damit fahren, aber wir kommen ins Gefängnis, ich und wenn du in ein Auto kommst, keine Chance, ne? Oder an Silvester hat er sich Polenböller halt wollte haben, ne? Und dann, ich dachte, ich finde es ja auch cool, wenn es rumst, aber das ist illegal, es geht nicht, ne? Naja, trotzdem gemacht oder so. Und dann jetzt die Frage, wenn dein Sohn Mist baut, denkt der, hoffentlich findet das mein Vater nicht raus, oder das muss ich unbedingt meinem Vater erzählen. Also so mal das der Blick auf Gott, ne? Wenn du jetzt richtig was versaut hast, das fängt ja bei uns selber an. Wenn du richtig was versaut hast, wieder in diese Sünde gefallen, wieder Mist gemacht hast, irgendwas, wo du nicht drauf stolz bist, ist dann dein erster Gedanke, ich hoffe, Gott findet das nicht raus, ich hoffe, ich kann ihm irgendwie entwischen, oder denkst du, ich muss unbedingt damit zu meinem Vater im Himmel laufen? Das offenbart ja ganz viel über unser Gottesbild. Und ich glaube, Gott wünscht sich das Zweite. Eltern wünschen sich das Zweite. Ich sag meinem Sohn auch immer, du kannst machen, was du willst, egal wie schlimm es ist, nur lüg mich nicht an. Und damit fängt es mal an, mit unserem eigenen Bild, mit Fehlverhalten, mit Krankheit, mit Beschwerden, mit Dingen, die wir nicht auf die Reihe kriegen, haben wir innerlich so eine Tendenz zu sagen, damit kann ich nicht zu Gott kommen, ich gehe ab sofort nicht mehr in Gottesdienst, die sehen mich nicht mehr, ich schäme mich so. Oder sagen wir, jetzt erst recht muss ich zu Gott kommen. Ich bin damals aus der Bibelschule rausgekommen in Gandersheim und das war so absolute Hochzeit. Jeden Morgen Stunde die Bibel gelesen und gebetet und ganz heilig gewesen und nur gleich Gottes geträumt. Und dann kam ich nach Hause, war dann da, an der PH studiert, in meiner Gemeinde habe ich gearbeitet. Dann habe ich gemerkt, ich kriege das nicht mehr so auf die Reihe. Da schleichen sich Versuchungen, Sünden ein, meine Leidenschaft lässt nach. Und immer wenn ich an meine alte Bibelschule gedacht habe, habe ich mich geschämt. Ich habe gedacht, wenn ich da jetzt hingehe und die würden sehen, wie ich jetzt drauf bin, ein halbes Jahr später, boah, das traue ich mich denen gar nicht zu sagen. Und eigentlich wäre es das Wichtigste gewesen, wieder an diesen Ort zu gehen, zu reconnecten mit meinem Erbe, mit dem, wo ich so viel empfangen habe. Und die Leute waren gar nicht so, das war in mir drin. Und so ist ja auch bei vielen Leuten in der Kirche, ne? Irgendwas in deinem Leben läuft schief, da hast du eine Glaubenskrise, Zweifel, Sünde passiert, kriegst nicht was auf die Reihe. Denkst du dann, ich muss in die Church. Da sind Leute, die glauben an mich, die ermutigen mich, die stehen zu mir, die sagen, hey, komm, wir wissen, wie es ist, wir sind an deiner Seite. Da sind Leute, die helfen mir. Oder denkst du, nee, so kann ich nicht in der Kirche auftauchen. Die Kirche soll ein Krankenhaus sein. Ist doch besteuert, wenn du sagst, boah, ich habe einen Bandscheibenvorfall, aber bloß nicht in die Notaufnahme. Aber so denken wir dann irgendwie über Kirche. Und haben wir so eine Kultur, dass man hier kommen darf in die Kirche, wie man ist, auch als Leiter und sagen, jetzt ist auf einmal in meinem Leben irgendwas, Zweifel, die ich nie hatte, Schwierigkeiten, die ich nicht hatte, Midlife-Crisis, was auch immer, darf ich hierher kommen, es ist ein Safe Space. Jesus ist gekommen für die Kranken und die Kirche soll das widerspiegeln. Seid ihr da? Und natürlich, wenn ich ins Krankenhaus komme, irgendwann bin ich ein Notfall und dann fängt irgendwann die Reha an und dann bin ich vielleicht auch wieder fit. Das darf ja auch passieren. Wir sollen ja nicht irgendwie Notfälle bleiben unser ganzes Leben, aber es muss eine Notaufnahme sein, die immer offen ist. Also erstens, wir brauchen ein Umdenken, damit wir Dinge anders wahrnehmen. Wir brauchen eine Kultur, wo Probleme willkommen sind. Ich möchte dich fragen, gibt es irgendjemand, der alles wissen darf, wie es dir geht? Gibt es wenigstens eine Person hier in diesem Raum oder in deinem Umfeld, die Christen sind, wo du sagst, hier kann ich wirklich alles erzählen. Es ist nichts zu peinlich, es ist nichts zu schlimm. Ich und du, wir brauchen das beide. Und hier ist für mich der dritte und letzte Punkt. Sind wir als Kirche vorbereitet für mehr Kranke? Und das bedeutet nicht, dass wir nur eine größere Kapazität haben, um Leute in einem Raum zu sammeln. Sind wir ready für viele Kranke? Ich mache dir ein Beispiel. Wir hatten Ostergottesdienst bei uns in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch ist in eurer Gemeinde. Bei uns kommen die 99% der Leute von außerhalb. Also da wohnt keiner irgendwie in der Nachbarschaft. Wir sind aber umgeben, so wie ihr auch, von Wohnblocks. Und dann haben wir da 500 Osterflyer gedruckt oder 1000 oder wie viel auch immer. Alle sollen die mit nach Hause nehmen und Leute einladen für einen Ostergottesdienst. Richtig coole Aktion. Haben sogar 2 Ostergottesdienste gemacht, dass wir noch mehr Leute kriegen können. Und ich habe dann irgendwie kurz vorher gedacht, es wäre doch super, wenn wir unsere unmittelbare Nachbarschaft, die seit 30 Jahren mitkriegt, wie hier sonntags dieser Menschenauflauf passiert, wenn die irgendwie mitbekommen würden, dass es einen Ostergottesdienst gibt, dass die irgendjemand einladen würde. Also einfach nur die Straße und der Wohnblock gegenüber und ganz zu schweigen von der Siedlung hinten dran. Wir sind ja mitten im bewohnten Gebiet. Und dann habe ich gesagt, komm, ich zettel das an. Ich habe es auf der Bühne angesagt. Und dann haben sich 7 Leute gefunden, die mitmachen. Muss ich sagen, ich war schon ein bisschen gefrustet, so ein ganz kleines bisschen, weil ich gedacht habe, Alter, hier sitzen 500 Erwachsene und es gibt keine 20 Leute, die kommen, um die Leute einzuladen. Aber anyway, wir standen da dann, haben vom Supermarkt aufgebaut, sind in die Straßen gegangen, ins Briefkasten geschmissen, Leute persönlich eingeladen. Und dann kriege ich eine Nachricht jetzt nach dem Ostergottesdienst, eine Person kam. Ja, und dann hat mir einer aus unserer Gemeinde geschrieben, so eine Nachricht, und hat gesagt, hey, ich wollte euch nur sagen, eure Einladeaktion, da war ein Mann, der saß neben mir, ich habe mit dem geredet, der kam, weil ihr ihn eingeladen habt, und er hat gesagt, es gefällt ihm super und er kommt wieder. So, mega cool. Ich weiß jetzt nicht, wie der Mann drauf ist. Gestern waren wir am Kiez, ne? Und dann haben auch Leute hier aus eurer Gemeinde, die mit dabei waren, die haben auch Leute einfach eingeladen. Ich wusste jetzt gar nicht, wie weit das ist hierher. Weiß jetzt nicht, ob die Person heute Morgen gekommen ist. Ich glaube, ich habe sie nicht gesehen. Aber die Person, die recht offen war für diese Einladung, ich habe mich mit der unterhalten und die hat jetzt nicht unbedingt so konforme Sichten gehabt, wie wir das hier haben. So, wenn wir über Jesus und Christentum nachdenken. Ich weiß nicht, wie viele Probleme die Person vielleicht auch mitbringt. Und jetzt habe ich so gedacht, wenn unsere Einladeaktion gestern und die bei uns in unserer Gemeinde vor Ostern noch richtig mehr erfolgreich gewesen wäre. Also stell euch mal einfach vor, wir verteilen 500 Flyer und da kommen 20. Das wäre ja Erweckung, ne? Jetzt stell dir vor, jetzt säßen heute Morgen hier 20 Leute drin, die wir am Kiez oder hier in der Nachbarschaft eingeladen haben. Und die kommen einfach so, wie sie sind. Mit ihren Baustellen, mit ihrer Alkoholsucht, mit ihrer Drogensucht, mit ihrer Sexsucht, mit ihrer kaputten Beziehung, mit ihren Fragen ans Leben, mit ihrem Leid, mit ihrer Bitterkeit. Und die sitzen jetzt hier. Ist es dann der Job vom Daniel und vom Ruben? Oder wem sein Job ist es, sich um die zu kümmern? Oder ist einfach nice, dass die hier ins Gebäude reingekommen sind? Ein Gebäude vergrößern, das ist relativ einfach. Wir denken da auch gerade drüber nach, bei uns in der Gemeinde, brauchen wir was Neues, machen wir noch einen Gottesdienst. Mehr Leute abzufertigen, das ist nicht das Problem. Die hören eine Predigt, dürfen mitsingen, wenn sie wollen. Aber wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, wie ein Krankenhaus eine Aufnahme zu machen, was haben sie denn, in welche Abteilung müssen sie denn, wer könnte ihnen denn da am besten helfen und wir schicken sie hier, wir können sie jetzt nicht für ewig behandeln, aber wir schicken sie hier nicht einfach ohne Hilfe weg. Wem sein Job wäre das? Ich glaube, es geht nur, wenn es unser aller Job ist. Oder? Und da ist die Frage, sind wir, und das, ich predige das nicht an euch, das sind ja Binsen, das sind allgemeine Wahrheiten, sind wir in diesem Sinne wirklich ready dafür, wenn eine Einladeaktion erfolgreich wäre? Oder beten wir insgeheim, Gott, lass keinen kommen, denn der wirklich Probleme hat und meine Kraft und meine Zeit brauchen könnte? Ist ja okay, mal ehrlich zu sein. Und deswegen ist ja auch der erste Punkt, vielleicht müssen wir da ansetzen, dass wir überhaupt erstmal diesen Paradigmenwechsel vornehmen. Ich lasse euch mit dieser Frage, bin fertig, nochmal das Bild und die Frage, wollen wir das? wollen wir Gemeinde sein wie ein Krankenhaus? Wollen wir Gemeinde sein mit einer Notaufnahme? Wollen wir alle gemeinsam Menschen sein, die sich um die kümmern, die kommen und die wirklich Hilfe brauchen? Und als letzten Satz dazu möchte ich nochmal eine Klammer aufmachen. Wenn du hierher gekommen bist und du bist gerade in der Notlage und du brauchst gerade Hilfe und du weißt selber, dass das Verhältnis aus dem, was du geben kannst und was du gerade selber brauchst, dass das unausgewogen ist, dann bitte sei mit Freude und ohne schlechtes Gewissen hier. Weil für dich ist ja die Gemeinde, dass du hier kommst, auftanken darfst. Vielleicht bist du auch von woanders hierher gewechselt, hast richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Du merkst, es muss erstmal wieder Vertrauen wachsen. Du bist irgendwo anders verheizt worden. Dann soll das jetzt nicht hier ein Appell sein, so jetzt gib mal endlich wieder Gas. Aber ihr Lieben, wir alle dürfen reifen und wir alle wissen auch, wenn wir intuitiv merken, eigentlich ruft mich Gott zu mehr als das, was ich gerade zur Verfügung stelle. Meine Sicht ist mehr Country Club als Dienst. Und da lade ich dich ein, dich ganz neu mit der Vorstellung eins zu machen, wie Jesus sich Kirche vorstellt, nicht nur Kirk Franklin. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.